Wissenschaftsgespräche.
Willkommen bei den Napfgesprächen, dem Podcast von Padman und Canina. Wie gewohnt sind der Joe und die Sabine als Host an den Mikrofonen. Wir freuen uns, euch zur ersten Folge des Jahres 2025 begrüßen zu dürfen. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich einen Rückblick auf die meistgehörten und beliebtesten Themen des vergangenen Jahres mit den Fragen, die ihr am häufigsten gestellt habt.
Ja, und da geht es einmal um die Bauchspeicheldrüse, es geht um Diabetes mellitus, es geht um Sodbrennen oder über das Medikament Apoquel. Das ist immer noch eine ganz große Frage, die bei den meisten Hörern so im Hinterkopf ist. Wie kann ich mich von Apoquel, von Atopica oder Cytopoint trennen? Was kann ich für meinen Hund am besten tun? Und natürlich auch bei den ganzen Geschichten mit Sodbrennen. Und da haben wir dann ganz einfach nochmal reagiert jetzt und haben die wichtigsten Antworten dafür euch zusammengestellt. Und am Ende beantworten wir noch die zentrale Frage, was kann ich denn dann eigentlich füttern? Weil das ist auch immer noch ein FAQ, ja, Hilfe, was kann ich füttern? Na, auf der einen Seite natürlich generell, was kann ich füttern? Aber auf der anderen Seite, was kann ich denn bei solchen Erkrankungsformen füttern?
Napfgespräche, der Petcast.
Wir haben uns überlegt, dass wir das in verschiedene Kategorien aufteilen, die Antworten, und zwar insgesamt in 5. Das erste ist, was ist die Erkrankung oder das Medikament? Ja, Apoquel, Atopica und Cytopoint sind ja nun mal die Medikamente. Teil 2 ist, wie erkenne ich, ob mein Tier überhaupt betroffen ist in den verschiedenen Erkrankungsformen? Teil 3, was kann ich tun? Teil 4 ist, wie kann ich denn vorbeugen? Und Teil 5 wird dann sein, was soll ich füttern? Das heißt, bleibt schön dran. Die verschiedenen Teile geben euch dementsprechend die Antworten.
Kommen wir zum Teil 1. Was ist die Erkrankung oder das Medikament? Und wir fangen dann halt einfach mal mit der Bauchspeicheldrüse, wie Joe das schon gesagt hat, an. Ne? Joe, was ist denn die Bauchspeicheldrüse? Wie funktioniert die?
Die Bauchspeicheldrüse ist ja ein kleines, aber ganz lebenswichtiges Organ. Sie produziert Enzyme, die Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate im Futter abbauen und reguliert den Blutzucker über Insulin. Wenn dieses Organ erkrankt, etwa durch eine Pankreatitis oder eine Pankreasinsuffizienz, kann das ganz schön schwere Verdauungsprobleme und Schmerzen verursachen. Also wirklich Schmerzen. Meistens ist da auch noch die Galle mit dran beteiligt. Und dann
der Darm?
Ja, der Darm ist natürlich auch mit dran beteiligt, ganz klar. Aber die Bauchspeicheldrüse ist natürlich zentral wichtig, um generell den ganzen Nahrungsbrei überhaupt zur Verfügung zu stellen und auch die lebenswichtigen Nährstoffe. Interessant war wirklich, dass die Sendung gewesen, die Nummer 55, die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören für alle diejenigen, die jetzt neu heute zum ersten Mal diesen Podcast hören. Einfach eben gucken bei uns die Nummer 55, die Bauchspeicheldrüse verstehen. Da sind so viele Interessenten gewesen, die auch gesagt haben, okay, das haben wir so bisher noch nicht verstanden gehabt, aber es ist ein zentraler Punkt, weil unser Hund natürlich darunter leidet.
Genau, und wer sich dann nochmal die Frage stellen möchte, was die Langerhanschen Inseln sind und wo die liegen, der wird auch seinen Spaß haben.
Genau, das auf jeden Fall in der 55, aber wir können echt nur sagen, geht da nochmal hin zurück. Aber es ist wirklich ein zentrales Thema und gerade Bauchspeicheldrüse, es ist so immens wichtig und auch schon interessant, wie viele Tiere eigentlich mittlerweile eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder eine Bauchspeicheldrüseninsuffizienz haben. Das finde ich schon frappierend. Also es kommt bei uns in der Ernährungsberatung sehr häufig vor.
Ja, und ein Grund ist natürlich auch, dass das nicht mit dem großen Blutbild automatisch abgenommen wird und gecheckt wird und die Leute einfach nicht drüber nachdenken. Und wenn wir sie fragen, ist denn alles gecheckt worden, sagen die immer, ja, war nichts.
Ja gut, aber trotz allem ist es so, Bauchspeicheldrüse wirklich gucken, Code-Screening, ja, da kann man hervorragend natürlich sehen, das, was hinten rauskommt als Endprodukt, muss natürlich durch diese ganzen Organe durch. Und wenn da irgendwas auffällig ist, dann siehst du das natürlich auch im Code und in dem, was letztendlich dann hinterher da überhaupt noch zur Verfügung steht. Da kannst du so viel dran erkennen. Es ist nicht billig, definitiv nicht, deswegen scheuen das auch viele. und die sagen, okay, boah, Wahnsinn, ne, dann kostet das mal eben, was weiß ich, um die 200, 250 Euro, so ein Kurzscreening zu machen. Aber damit seid ihr auf der sicheren Seite. Und wenn euer Tier versichert ist, dann wird das auch etwas sein, was die Tierversicherung übernimmt.
Absolut, und es ist auch ganz sinnvoll, dahin zu gucken. Mein Hund ist mit einer Bauchspeicheldrüseninsuffizienz, das war ein sehr großer Hund, 14,5 Jahre alt geworden. Also es lohnt sich wirklich, dahin zu gucken, in Anführungszeichen. Ne? Natürlich tut ja jeder alles für sein Tier.
Ja, definitiv. Und das heißt also wirklich nicht, wenn eine Bauchspeicheldrüsenentzündung da ist oder eine Insuffizienz, dass in dem Moment ein Tier früh sterben muss. Das definitiv nicht.
Nee, absolut nicht. Ja, und dann kommen wir auch zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Diabetes mellitus. Und wir haben ja gesagt, einmal ganz kurz erklären, was ist Typ 1, was ist Typ 2? Und Diabetes tritt halt auf, wenn der Körper nicht mehr in der Lage ist, Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Und das führt zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel und eben langfristig zu Schäden und auch zu massiven Schäden an Organen, ne, bis hin zu Blindwerden beim Hund, beim Mensch natürlich auch. Bei Hunden sehen wir oft eine insulinpflichtige Diabetes, während Katzen manchmal Typ-2-Diabetes entwickeln, der mit der Ernährung kontrolliert werden kann. Das heißt, wenn die eine Zeit lang mit einer angepassten Ernährung an diese Erkrankung konfrontiert werden, dann können die Besitzer in der Regel relativ zügig wieder aufhören, Insulin zu spritzen.
Definitiv. Und ist es auch etwas, wo auch wieder, was viele denken, so okay, Diabetes mellitus bedeutet automatisch irgendwie vielleicht eine verkürzte Lebenszeit. Nein, überhaupt nicht. Ihr könnt euch das anhören. Interessanterweise sind es die Sendungen, die 56 und die 57, also relativ frisch eigentlich noch, aber da waren auch wieder die meisten Fragen, die daraus kamen. Auf der einen Seite einmal das richtig verstehen, was das überhaupt bedeutet und auf der anderen Seite natürlich auch, welche Ernährungsform man wählen kann. Aber daran sieht man ganz einfach, wie viele Hunde tatsächlich an oder auch Katzen an Diabetes leiden. Ja, und auch das hat ja einen Grund, wo das herkommt. Also es kommt ja nun mal auch oder hängt in Verbindung mit der Bauchspeicheldrüse. Ja,
das wenn die Bauchspeicheldrüse, nennt man dann endokrine Pankreasinsuffizienz.
Genau, wenn die Bauchspeicheldrüse da nicht richtig funktioniert, haben wir nämlich genau das Problem, dass wir einen Diabetes entwickeln. Oder der Hund oder das Tier, die Katze ja auch.
Absolut. Ja, dann kommt mein Lieblingsthema. Lieblingsthema nicht unbedingt. Das habe ich gerade selbst auch mit meinem 18-jährigen Hund, der oft Sodbrennen hat. Und das wird sehr gerne übersehen. Es entsteht eben durch aufsteigende Magensäure, zeigt sich durch Schmatzen, Unruhe, häufiges Schlecken. Und besonders nach dem Fressen ist das Risiko erhöht. Klar, dann wird verdaut, dann kommt die Säure. Und dann tut's weh. Ganz häufig ist es aber auch, Joe, und das hat ja einen anderen Grund, im Hungerzustand, nämlich wenn der Magen leer ist, vorzugsweise nachts. Du hast mir das vorhin so gut erklärt. Machst das auch nochmal für unsere Zuhörer, bitte.
Ja, das ist in dem Moment eine Magenschleimhautentzündung oder sagen wir Sodbrennen. Hat etwas mit einer Magenschleimhautentzündung zu tun. Ja, die Hunde, die Sodbrennen haben, das hören wir ja gleich nochmal. Heute wird sich mit Sicherheit nochmal so ein bisschen gedoppelt, also da bitten wir auch zu entschuldigen, weil wir sind natürlich voll des Themas, aber wir versuchen uns wirklich an die Reihenfolge zu halten. Was ist die Erkrankung jetzt? Sind wir ja gerade drin. Aber ist es etwas, Sodbrennen bedeutet ja, dass eigentlich die Magenschleimhaut ein Problem hat. Das heißt,
entzündet ist, ne?
Das heißt, die Säure, die steigt hoch. Ja, kommt dann dementsprechend in die Speiseröhre und das tut natürlich übelst weh, das haben wir beim Menschen ja auch. Und das Ding taucht auf oder das taucht auch auf der einen Seite beim Füttern oder kurz nach dem Füttern, aber auch wenn ein Magen leer ist, das heißt zum Beispiel in der Nachtruhe. Mhm. Ja, dann kommt natürlich die Frage, aber dann ist da ja nichts drin im Magen. Ja, genau das ist das Problem. Wenn ich nämlich eine entsprechende Magenschleimhautentzündung habe, und der Magen leer läuft, dann stimuliert das die Belegzellen im Magen, die dadurch natürlich vermehrt Salzsäure produzieren. Und genau das lässt dann dementsprechend so das Sodbrennen wieder entstehen. Das heißt, auch nachts, der Hund fängt dann plötzlich wieder an, ne, die Symptome hören wir gleich nochmal, dann wird das problematisch. Und nachher sagen wir euch, was ihr da tun könnt.
Schön dran. Ja, vor allen Dingen wird der Mensch ja auch immer wach. Ne? Das heißt, es haben beide eine unruhige Nacht.
Und ich glaube, das mit dem Menschen so wach werden, ist gar nicht so schlimm. Ich finde es viel dramatischer. Der Hund, Ja, die Tiere, die passen sich so an, die sind so in dem Moment so devot, ja, und tun nicht viel und versuchen nach Möglichkeit dieser Problematik aus dem Weg zu gehen und sind ja sowieso so von der Natur aus so geprägt, dass sie nicht anzeigen wollen, dass sie eigentlich eine Krankheit haben.
Ja. Ja,
und versuchen das natürlich dementsprechend einfach zu kompensieren, bis es nicht mehr geht. Und dann ist aber wirklich schon Aua.
Ganz doll Aua, und das hört man dann auch. Kommen wir zum Apoquel. Das ist ja ein wirklich häufig eingesetztes Produkt von Seiten der Tierärzte. Was ist das, Joe? Und warum wird das so häufig eingesetzt?
Ich bin jetzt gemein. Apoquel. Quel. Nein.
Ja. Genau. Nicht mit Ä, mit UE.
Also Apoquel oder Atopica oder Cytopoint, das gehört ja alles so in diese allergischen Reaktionen rein. Das ist ja letztendlich nur ein Medikament, was gegeben wird bei allergischen Reaktionen und Hautproblemen. Ja, das wirkt, oder die Wirkung ist, dass es letztendlich diesen Juckreiz eigentlich nur wegnimmt. Ja, das unterdrückt den, aber es nimmt nicht die Krankheit weg. Also wenn ihr jetzt zum Tierarzt geht, dann habt ihr das ganz häufig, dass der Tierarzt sagt, okay, erstmal gucken, wo es herkommt. Ist das eventuell eine atopische Dermatitis? Ja, dann wäre das etwas, was von außen kommt, Umweltfaktoren. Oder aber ist es tatsächlich eine Futtermittelallergie, was ja durchaus sein kann. Und das muss untersucht werden. Und viele Tierärzte sind dann aber sehr schnell mit dabei und verschreiben natürlich auch logisch erstmal einen Juckreizstiller, der das Symptom behandelt. Und das ist dann halt ein Medikament wie Apoquel, Atopica oder Cytopoint, was jetzt in dem Moment nicht schlecht ist. Ja, es ist ganz wichtig, das auch zu sagen, auch von meiner Seite aus. Ich therapiere gerne damit an und sage, okay, lass uns das bitte geben, aber bitte nur für 4 Wochen in der Zwischenzeit.
Warum? Welche Nebenwirkungen gibt es denn da?
Die Nebenwirkungen, die dementsprechend auftreten, sind lang. Dafür würde ich euch echt in dem Moment auch wirklich unseren Podcast Nummer 24. Da wird genau über Apoquel und Atopica gesprochen. Vor allen Dingen auch den Schweregrad. Es kann so weit führen, halt, dass ganz bestimmte Faktoren, wenn es über eine lange Zeit gegeben wird, die Nasen zerstört werden. Das ist jetzt, führt jetzt zu weit. Das hört euch bitte in dem Podcast an, in der entsprechenden Folge. Und das führt dazu ganz einfach, dass hinterher der Juckreiz schlimmer wird eigentlich, dass die Wirkung nachlässt und die Krankheit immer stärker wird und es vor allen Dingen auch zu einer Abhängigkeit führen kann. Das ist das Problem. Ja, wir haben eine Abhängigkeit, die entsteht, und wenn man dann das Apoquel absetzen möchte, um sagen wir, auch wenn der Hund geheilt ist, ja, dass man merkt, okay, die eigentlichen Symptome sind weg, dann kann es hinterher dazu führen, dass trotz des Medikamentes, oder das Medikament muss trotzdem gegeben werden, weil einfach eine körperliche Abhängigkeit entstanden ist. Und das ist so das Problematische da drin. Aber es kann vorgebeugt werden, dass das Medikament gegeben werden muss und als Dauermedikament, wenn der eigentliche Ursprung gefunden worden ist. Und das ist zu, ich möchte jetzt mal sagen, 80%, 90% hat das mit allergischer Reaktion zu tun, ne? Mit dem Magen-Darm-Trakt und dergleichen, wo die Juckreiz dann einfach entsteht. Es gibt natürlich auch die Problematik, dass wir genetische Sachen haben, wo ein Hund etwas mitbringt, dass die Hautbarriere halt gestört ist.
Sachen nur Bulli,
entsprechend,
ne? Die französische.
Atopische Dermatitis da sein kann, ne? Dann ist das etwas, was vielleicht sogar langfristig gegeben werden muss, aber durch eine entsprechende Ernährung gut angepasst werden kann. Also von daher, aber du fragtest vorhin, warum ich das mache. Ganz einfach. Ich therapiere mit schulmedizinischem an, das heißt Atopica, Apoquel oder Cytopoint. Und währenddessen haben wir aber geguckt, okay, was hat der Hund denn eigentlich? Und dann fahren wir diese Sachen runter und sehen erstmal zu, dass praktisch der Magen-Darm-Trakt in Ordnung kommt und dass die Giftstoffe rauskommen. Und schauen letztendlich hinterher, ob die Blutwerte in Ordnung sind, und gucken uns den Code an. Und dann bestimmen wir, okay, wir fahren jetzt langsam runter, wir schleichen das Produkt aus, bis es eigentlich nicht mehr benötigt wird. Es gibt leider Hunde, die eine minimale Gabe der Produkte noch weiterhin bis Lebensende benötigen. Dann ist das halt so, aber ich muss es nicht in diesem Dauerzustand halten. Wichtig ist, es nimmt keine Krankheit, es nimmt nur die Symptome.
Das ist wichtig zu wissen, ne? Jetzt komme ich nochmal zur Bauchspeicheldrüse und frag dich, Joe, wie erkenne ich denn, ob mein Tier oder meine Tiere betroffen sind?
Genau, jetzt sind wir bei Teil 2. Wie erkenne ich, ob mein Tier betroffen ist bei der Bauchspeicheldrüse? Das ist natürlich hier, häufige Symptome sind Erbrechen. Das ist Durchfall, das sind Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit oder dieses, das kennen mit Sicherheit alle Tierbesitzer, ob es jetzt für Hund oder Katze ist, die gehen mit Heißhunger, ja, die wissen ganz genau, oh, jetzt wird der Napf hingestellt, wollen gerne fressen, gehen da mit der Nase drüber und vielleicht noch so ein bisschen mit der Zunge, gehen da dran und im nächsten Moment drehen sie sich ab und gehen weg. Ja, und du stehst dann und sagst, hä? Und dann versucht man alles Mögliche da oben drauf zu tun, bis man das Tier überredet hat, doch eventuell zu fressen. So, und das hat aber damit zu tun, dass denen ganz einfach schlecht ist. Mhm. Ja, dass sie in dem Moment wirklich auch Schmerzen haben können. Ja, das heißt, du hast dann meinetwegen Schmatzen, du hast Rülpsen, du hast ein aufgekrümmtes Verhalten, das heißt so, ne, so den Katzenbuckel macht ja auch der Hund oder die Vorderkörper-Tiefstellung, dass man sich streckt, ja, und dass ein Hund eventuell sich nicht einrollen kann, wenn er schlafen möchte, sondern so auf der Seite liegt permanent. Das sind alles solche Anzeichen, wo ihr genau merkt, so, oder auch so Speichelfluss, der rauskommt, ne? Lautes Rülpsen, so dass du echt dich erschreckst und sagst so, was ist denn hier los? Ne? Aber überwiegend auch nachts einfach so dieses Schmatzen, dass du einfach merkst so, was ist denn mit dem Kerl los? Ne? Oder mit der Kerlin, der Hund schläft oder die Katze pennt ja gar nicht. Ne? Das ist die Problematik.
Ja, das tut auch einfach furchtbar weh. Und jetzt geht es dann auch nochmal um Diabetes. Es gibt ja so einen Volksmund, der immer sagt, Wasser folgt Zucker. Das heißt, ein auffälliges Zeichen ist tatsächlich übermäßiger Durst. Und natürlich dadurch auch kombiniert mit häufigen Pinkeln. Ich sag's mal, nicht so vornehm wie du, Joe. Du würdest urinieren sagen, nicht?
Aber hallo, natürlich. Also es ist schon so, wie du gerade sagtest, ne, Diabetes erkennt man wirklich daran, ist halt der übermäßige Durst. Ja, dann siehst du es auch oft an den Augen. Wer so ein Diabetes-Tier kennt, Hund oder Katze, sieht es, dass die plötzlich riesengroße Pupillen haben. Das sieht so aus wie Schmerzpupillen. Und so richtig, so siehst du das Schwarze da drin. Und die trinken sehr viel, definitiv, ja, über die Maßen viel und müssen dementsprechend natürlich auch viel pinkeln. Wenn ihr dann sagt, so, oh, weißt du was, ich nehme das weg, dann ist das etwas sehr, sehr Negatives, weil durch dieses erhöhte Pinkeln versuchen sie ganz einfach den Stoffwechsel anzuregen. Ja, das ist für den Hund etwas sehr Natürliches, etwas Instinktives. Und wenn er das wegnimmt, dann nimmt er ihm seine Möglichkeit, das zu kompensieren. Aber es reicht halt nicht. Deswegen trinken lassen, damit verschwindet die Diabetes nicht, aber es ist ein normaler Vorgang. So, und auch Gewichtsverlust gehört mit dazu. Ja,
im Übrigen entsäuert trinken auch, ne? Um nochmal ganz kurz einen kleinen Schwenk zurück zur Bauchspeicheldrüse zu machen.
Definitiv, ja. Und was dann halt, genau, was noch passieren kann, ist halt auch Muskelkrämpfe. Ne? Also es ist durchaus, dass ihr, wenn ihr einen Diabeteshund habt, ihr mit dem spazieren geht und mit einmal stellt ihr fest, dass der so ganz staccato geht. Ja, also so stachsig. Bis hin, dass er nicht mehr laufen kann, sich hinsetzt und will dann wieder anfangen zu laufen. Und das funktioniert dann hinterher nicht mehr. Das heißt, es führt auch zu Muskelkrämpfen. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Deswegen auch Hunde, die irgendwo meinetwegen einen Leistungssport ausüben und dergleichen, ne, und ein Diabetiker sind, das ist etwas, da muss der Hund wirklich super perfekt eingestellt sein, dass er das leisten kann, weil auch Stress ist etwas, was die Diabetes natürlich noch fördert.
Und man sieht es eben auch, weil sie an Gewicht verlieren, obwohl sie normal fressen, in Anführungszeichen, also normale Menge fressen.
Genau. Ja. Genau, deswegen guckt euch das nochmal an, das ist bei uns die 55, ja, die Sendung 55, die Bauchspeicheldrüse verstehen, da gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer drauf ein.
Sodbrennen. Es liegt mir auf dem Herzen, denn Knolle tut mir einfach so unendlich leid, wenn er so schmatzt nach dem Fressen, ne, viel Luft schluckt. Erbrechen tut er sich ein Glück nicht, aber viele Tiere erbrechen sich. Ne, das ist auch ein Zeichen von Sodbrennen. Und vor allen Dingen eben auch Pfoten lecken oder irgendwas anderes stundenlang lecken. Ne, einfach um dieses Brennen wegzukriegen.
Ja, ihr habt auch, wenn ihr eurem Hund dann mal ins Maul riecht, ja, wenn er so vor euch steht,
riecht
und
man
euch mal so an, das riecht sehr eisenhaltig, blutig, so, ne? Ihr müsst euch das einfach nur vorstellen bei euch selber, wenn ihr Sodbrennen habt, ja, dann geht ihr irgendwie einfach zur Apotheke und sagt, ich habe Sodbrennen, bekommt ihr
Bullrichsalz.
Ich will jetzt keine nennen. Ja, ich will jetzt keine nennen, ne, noch weiter, aber lassen wir jetzt mal so stehen. Es gibt da diverse Sachen, aber was machen die letztendlich? Die machen ja nichts anderes als auch wieder das Symptom wegnehmen, ja, die machen so ein Chemiedeckel oben drauf, sodass die Magensäure nicht hochsteigen kann. Aber auch das geht nach 4-5 Stunden wieder weg und da muss wieder neues Medikament gegeben werden. Aber das eigentliche Problem, dass es darunter brodelt wie in einem Kochtopf, ne, in einem Dampfdrucktopf, dass die Entzündung weiter entsteht, weil es ja nicht weggenommen wird, ist natürlich nach wie vor da. Und das Thema ist dann halt, so wie wir gerade gesagt haben, Schmatzen, viel Luft schlucken auch natürlich Schmerzhecheln gehört mit dazu.
Aua, ja.
Und da bitteschön auch an Sodbrennen denken. Hat wieder was mit dem Magen zu tun.
Absolut. Und ich habe ja vorhin schon mal so vorsichtig nach den Symptomen gefragt, die aufkommen, wenn Apoquel gefüttert wird. Das können halt Nebenwirkungen wie Durchfall oder Lethargie sein. Ne, sowas ist auch ganz gruselig, wenn die dann da so lethargisch rumliegen. Also achtet drauf, ob euer Tier diese Symptome zeigt, besonders in der Anfangsphase der Behandlung mit Apoquel, also wenn wir gerade angefangen haben, das zu geben.
Ja, definitiv. Und Teil 3 ist, was kann ich denn tun?
Ja.
Zum Beispiel beim Thema Bauchspeicheldrüse, geht ja schön der Reihe nach. Was wäre denn da, was man machen könnte? Was kann man tun? Was, Sabine, würdest du empfehlen?
Also wir unterscheiden ja bei der Bauchspeicheldrüse, wenn sie erkrankt ist, zwischen einer Itis, also einer Entzündung, und einer Insuffizienz. Die Behandlung ist aber, ich will mal sagen, sehr ähnlich. Das heißt, es erfordert, oder beide Dinge erfordern eine absolute tierärztliche Überwachung und auch Feststellung erstmal. Und generell heißt es immer als allererstes, wir sollten fettarm füttern, weil die Bauchspeicheldrüse halt die ganzen Gallensäuren, also die Fette nicht verträgt. Ja. Und bei chronischen Fällen können, also wenn es eine Insuffizienz ist, können tatsächlich Enzyme helfen, um die fehlende Verdauungsleistung auszugleichen. Na, also wenn der Motor quasi stehen bleibt, muss ich ihn unterstützen, damit er weiterläuft, um das mal sinnbildlich wiederzugeben.
Genau das Gleiche ist auch bei der Diabetes, um da direkt mal rüberzugehen. Ja, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht in Ordnung ist, kann, wie gesagt, auch eine Diabetes entstehen. Ja, was kann ich tun? Auf jeden Fall eins, ne, es erfordert auch eine engmaschige Überwachung des Blutzuckerspiegels. Das bedeutet, dass ihr auf der einen Seite Blut nehmt, das heißt immer wieder 3, 4, 5, 6 Mal am Tag den Hund leider quälen oder die Katze und Blut ziehen, um zu gucken, wie ist denn der Blutzuckerspiegel, was das angeht. Dann natürlich auch generell eine Untersuchung des Blutzuckerspiegels. Das ist der sogenannte Langzeitwert, der Fructosaminwert. Den könnt ihr im Blut überwachen. Das geht dann zum Tierarzt und sagt, bitteschön, ich möchte gerne mal den Diabeteswert, den Fructosaminwert messen lassen meines Hundes. Der zeigt, oder meiner Katze, der zeigt über einen Zeitraum von 14 Tagen praktisch, zeigt er das an, wie jetzt gerade der Wert steht. Und da könnt ihr es natürlich dementsprechend auch dran festmachen. Auf jeden Fall ist das die Vorhilfe, was ihr tun könnt. Na, und dementsprechend natürlich auch die Fütterung anpassen. Das heißt, auch dort müsst ihr darauf achten, kohlenhydratarm zu füttern. Ganz wichtig, ja, weil Kohlenhydrate ist ja nun mal, wird Glucose produziert. Da haben wir dann dementsprechend einen höheren Zuckeranteil. Also wenn ihr feststellt, dass hier diese Symptome da sind, dann sofort erstmal überwachen, gucken, was ist los. Hat mein Hund eventuell einen erhöhten oder erniedrigten Fructosaminwert? Ja, kann sowohl als auch sein. Auch eine Erhöhung oder eine Erniedrigung des Fructosaminwertes hat auch immer was mit der Schilddrüse zu tun, ja, die direkt mal eben noch zusätzlich checken lassen. Da sind immer so, ja, ich sag mal, Abhängigkeiten da. Das könnt ihr auf jeden Fall tun, definitiv. Ja. Wir gehen ja nachher noch auf Fütterung ein. So, dann haben wir beim Sodbrennen. Was können wir denn beim Sodbrennen dann dementsprechend machen? Was kann ich tun, wenn ich das erkannt habe als erstes?
Ja, also ich bin ja ein Freund davon, sehr klar in solchen Fällen zu sagen, nach Möglichkeit überhaupt kein industriell hergestelltes Futter mehr füttern, weil das einfach noch mehr säuert. Es geht ja darum, das Brennen wegzukriegen, die Säure. Also ist im Prinzip, da gehen wir nachher bei der Fütterung auch nochmal drauf ein, wie man es machen kann, den Hund möglichst wieder basisch zu kriegen. Und das kann man mit vielen naturheilkundlichen Geschichten machen. Ansonsten gibt es auch Medikamente wie Antazida oder Protonenpumpenhemmer. Diese könnten oder können den Magen beruhigen. Ich spreche schon im Konjunktiv, weil ich dieses Protonenpumpenhemmer-Wort ganz furchtbar finde. Joe, was ist denn das?
Ja, aber das ist Protonenpumpenhemmer ist ganz einfach genau das, was ich vorhin sagte, ohne dass wir einen Produktnamen nennen. Ja, es ist ein Medikament, was letztendlich die Säure reduziert, also nicht reduziert, sondern runterdrückt. Es wird einfach gehindert, ein Hämmer, ja, nicht Hämmer von Hämmern, sondern ein Hämmer, Hemmen.
Ja.
Und die wollen den Magen beruhigen, aber es nimmt nicht holistisch den Krankheitsverlauf,
nee,
sondern es ist etwas, was symptomatisch ist.
Und das kippt,
ne,
meist auch dann so nach 2 Wochen und führt dann genau wieder auch zur Übersäuerung, ne? Also was,
ja, aber es wird schlimmer. Genau. Vor allen Dingen, du kommst in eine Abhängigkeit, ja, rein und musst dann hinter solche Produkte dein Leben lang nehmen, obwohl es gar nicht sein musste. Und damit wird dann letztendlich nicht dem Hund oder der Katze Gutes getan, sondern eigentlich nur der Bösias, aber Pharmaindustrie.
Genau. Und was wir dann jetzt naturheilkundlich und vor allen Dingen auch mit den Produkten von Canina und Petman machen können, das erzählen wir dann gleich noch. Vorher, Joe, ist, genau, es aber ganz wichtig, auch nochmal zu dem Apoquel zu gucken. Was können wir da machen?
Bei Apoquel ist auf jeden Fall eins, definitiv zum Tierarzt gehen, untersuchen lassen, was los ist, sich auch genau erklären lassen vom Tierarzt, was das eigentlich bedeutet, wenn ich ein Apoquel, Atopica oder ein Zytopoint bekomme, wenn mein Hund einen Juckreiz hat. Auch hinterfragen, ne, was kann ich tun? Fragen, ist das ein Medikament, was die eigentliche Ursache wegnimmt, oder ist das nur, was das Symptom behandelt? Weil dann möchte ich gerne die Ursache wissen. Und dann auch gleichzeitig darauf bestehen, dass eine Blutuntersuchung gemacht wird, dass eine Kotprobe gemacht wird, um den eigentlichen Auslöser des Juckreizes zu finden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den Rest Ernährung machen wir ja gleich, aber das ist das, was definitiv, was du sofort tun kannst, um zu sehen, was da genau los ist. Und währenddessen aber auch schon gleichzeitig zusehen, dass man hochwertige Futtermittel nimmt, wo eine entsprechende Omega-3-Fettsäure drin ist. Omega-3-Fettsäure bedeutet ganz einfach, dass es die Hauthomöostase unterstütze, das heißt den Hautbild nach, der jetzt zerstört ist, und dementsprechend vielleicht auch sogar von vornherein in Absprache mit einem Ernährungsberater sagt, okay, ich stelle jetzt auch gleichzeitig mal auf ein hypoallergenes Futter um, weil da kann sein, dass dieser Juckreiz daherkommt. Aber wichtig ist, erstmal sofort reagieren und nicht warten, bis sich das Tier wirklich, ja, blutig gekratzt hat, weil das habe ich ganz häufig auch schon gehabt. Dann ist der Juckreiz da und die eigentliche Problematik, die dann kommt, ist, dass der Hund sich aufbeißt, aufkratzt mit der Wunde. Es kommen von außen Bakterien da rein und die machen die ganze Kiste dann noch schlimmer.
Dann brennt es richtig, genau, das ist ganz schlimm. Genau. Joe, jetzt kommen wir zum vierten Teil, nämlich dem Teil, der die Frage stellt, wie kann ich denn vorbeugen und meinem Tier helfen? Fangen wir mit der Bauchspeicheldrüse an. Was machen wir denn da am besten?
Ja, wie kann ich vorbeugen? Am besten von vornherein darauf achten bei meinem Tier, dass ich eine ausgewogene Ernährung gebe, mit den entsprechenden Futtermitteln, die ich füttere, dass wir auf eine, sagen wir, fettarme bis fettoptimierte Ernährung gehen. Es kommt ja darauf an, was ich für einen Hund habe und was der für eine Aufgabe hat, wo der lebt, in welchem Umfeld. Lebt der zu Hause, ist ein Couchpotato, ist der draußen, ja, zum Beispiel die Hunde, die draußen leben, sind ja nicht nur, wie wir es haben, die sibirischen Huskies, es gibt ja auch andere Hunde, die draußen leben, Wachhunde, die sehr viel draußen sind in der Kälte, die brauchen dementsprechend ein anderes Futter. Und da musst du drauf achten. Etwas, was dann im Grunde genommen die Bauchspeicheldrüse entlastet. Und es sollte auf jeden Fall Übergewicht vermieden
werden. Ja, aber auch bei der Katze, ne? Also bei der Katze kommt die Bauchspeicheldrüsenentzündung, genau, oder die Itis beziehungsweise die EPI auch häufig vor, ne? Wobei die Katze eigentlich eher zu der Entzündung der Bauchspeicheldrüse neigt, habe ich so aus der Erfahrung heraus. Ja, kommen wir noch zu Diabetes. Da ist ganz besonders wichtig, auf die Ernährung zu achten, denn dadurch kann ich unglaublich viel steuern. Jegliche Stärke raus. Bitte überhaupt kein Trockenfutter füttern. Das ist so mein Credo, ne, mit ganz viel Ausrufezeichen und einem Bitte, Bitte, Bitte. Denn Trockenfutter hat immer Stärke, was Diabetes nicht gut tut. Regelmäßige Bewegung ist klasse. Und Achtung, keine stärkehaltigen und zuckerhaltigen Snacks geben. Ja, das ist kontraproduktiv. Also wirklich mal drauf gucken, ne, durchlesen, wie die Snacks zusammengesetzt sind. Und gegebenenfalls wirklich welche selber machen.
Aber auch da dann drauf achten, was ich reintue.
Ja, genau, so. Aber auch wieder so natürlich wie möglich, vielleicht einfach Fleisch trocknen, ne? Das ist ja auch eine gute Idee.
Wer es kann, wer die Zeit dafür
wer
hat,
kann, der
wer sich
kann.
Mit der Thematik,
genau,
auseinandersetzt. Okay.
Joe, magst du Sodbrennen nochmal bitte erklären, wie kann ich da füttern?
Füttern machen wir ja gleich, aber wie kann ich vorbeugen? Ja. Auch hier beim Sodbrennen, ja, auch wieder von vornherein darauf achten, bevor irgendwas passiert, ein hochwertiges Futter ohne schwerverdauliche Fette, ja, und kleine Portionen ganz einfach reichen, um den Magen zu entlasten. Und wenn ich irgendwo mitbekomme, dass zum Beispiel mein Hund oder meine Rasse, die ich habe, ob das jetzt Katze oder Hund ist, dass die eventuell genbelastet sind in solchen Sachen, dann dementsprechend direkt von vornherein darauf achten. Generell würde ich darauf achten, dass ganz einfach bei den Sodbrennen vorgearbeitet wird, in der Form, dass man auf hochwertige Futtermittel dann ja, berücksichtigt, also diese berücksichtigt und einsetzt. Weitere Infos findet ihr im Podcast Nummer 23, Sodbrennen beim Hund.
Aber hier sieht man ja auch wieder unseren Ansatz, ne? Wie viel wir erledigen können, in Anführungszeichen, beziehungsweise wie sehr wir vorbeugen können, dass wir halt eben, indem wir einfach ein gutes Futter füttern.
Genau, und dann haben wir noch Apoquell, ja, und da sollte es auf jeden Fall auch darauf geachtet werden, wenn ich ein Tier habe, das halt anfällig ist für entsprechende Anfälligkeiten im Juckreiz und dergleichen, ja, und Allergien da ist, dann würde ich auch darauf achten, das könnt ihr euch mal reinhören, auch ist die Sendung 44, da geht es um Allergietabletten für Hunde, ja, das ist das Cetirizin. Ja, da sind wir auch darauf eingegangen, haben erzählt, um was es da überhaupt eigentlich geht. Das heißt, auch dort können wir etwas tun, ad hoc, dass wir von vornherein sagen, okay, wenn mein Hund so eine Problematik hat, dann geht zum Beispiel Feldern aus dem Weg oder achtet darauf und führt ein kleines Buch und guckt, wann fängt das denn an? Wann fängt er sich an zu jucken? Zu welcher Jahreszeit ist das? Zu welcher Tageszeit ist das? Wo gehe ich spazieren? Ist es eine bestimmte Gegend, in die ich spazieren gehe, wo das auftritt und so weiter und so fort? Das sind alles Dinge, die auf jeden Fall geklärt werden müssen und das könnt ihr definitiv vorher tun. Und dann auch gucken, okay, Nahrungsmittel. Ist natürlich schwierig, wenn ihr nicht so viel Ahnung habt in den Nahrungsmitteln, was kann ich dementsprechend tun, aber reden wir auch dementsprechend drüber in der Sendung mit dem Apoquell und in der Sendung mit den Allergietabletten. Zieht euch das rein, ihr könnt da eine ganze Menge vorbeugen.
Was war Apoquell nochmal für eine Nummer?
24 und 25.
Okay, jetzt kommen wir zu Teil 5. Nämlich zu dem Thema, was kann ich, was soll ich denn füttern bei diesen Erkrankungen? Die Grundsätze für die Fütterung, Joe, was sind die denn?
Was sind die Grundsätze? Erstmal sich damit auseinanderzusetzen, was man hier überhaupt braucht. Ja, ihr könnt da auf der einen Seite für Hund und Katze bei der FEDIAF gucken. Die FEDIAF ist halt die Dachorganisation, die festlegt, was darf in Nahrungsmitteln drin sein für Tiere und vor allen Dingen, was brauchen die überhaupt? Ja, was braucht mein Hund und meine Katze? Das ist auf jeden Fall erstmal die Grundsätze dafür, dass gesagt wird, okay, das muss mein Hund bekommen und ich vergleiche das mit den Futtermitteln, die ich einsetze. So, das ist das eine. Das andere ist dann, sich auch so weit damit auseinanderzusetzen, gerade wenn ich Trockenfutter füttere, was kommt da eigentlich rein in mein Trockenfutter? Ja, wenn ich mal in die Zusammensetzung gucke, ist tatsächlich vorne an, steht da Fleisch, also klar, es ist getrocknetes Fleisch, frisches Fleisch. Ja, wenn irgendwo steht, ich habe 70-80% Frischfleisch in meiner Trockennahrung, bedeutet das ja nicht, dass ich in der Krokette jetzt 80% drin habe oder 70%, sondern das ist ja nach Entzug der Flüssigkeit sind das vielleicht nur noch 17%. Ja, was ist dann aber der Rest? So, und da muss ich halt gucken, wenn dann da irgendetwas drin ist, was zum Beispiel die genannten Erkrankungen, die wir ja gerade hatten, natürlich hervorbringen können, dann würde ich auf jeden Fall mit einem Ernährungsberater oder mit einem Tierarzt, der in Fachrichtung Ernährung und Diätetik ausgebildet ist, mich darüber unterhalten und sagen, gut, was muss ich denn jetzt überhaupt meinem Tier geben oder was kann ich ihm von vornherein geben, damit ich dem vorbeuge oder auf der anderen Seite, damit ich ihm jetzt etwas Gutes tun kann, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. So, das sind sie auf jeden Fall darauf achten. Hochwertige Futter. Unnötige Zusatzstoffe, das ist auf jeden Fall die beste Wahl. Mhm.
Klar, und immer gucken, dass tatsächlich auch der Bedarf gedeckt ist. Ne, das ist, passiert nämlich auch genau, sehr häufig, dass die Leute dann nur noch Hühnchen mit Moro füttern und nichts dazu. Und langfristig kommt ein Hund dann, und auch eine Katze natürlich kurzfristiger als ein Hund, in Mangel. Und das ist natürlich auch blöd.
Und es steht ja überall drauf mittlerweile bei den Hundefuttern getreidefrei. Ja, es gibt aber genauso gut, wenn man sich jetzt auch mal wirklich das mit beschäftigt, dann stellt man fest, dass es geht gar nicht so um das Getreide. Nee. Ja, sondern die Allergene kommen eigentlich sehr, sehr häufig aus Proteinen. Ja. Das heißt aus Proteinquellen, die das Tier nicht verträgt. Und da kann ich ruhig ein getreidefreies Futter haben mit sehr viel Fleischanteil drin und trotzdem ist der Juckreiz da. Und trotzdem ist die Erkrankung da und da muss ich in dem Moment mal runtergehen und muss vielleicht Hybrid füttern. Das heißt weniger Fleisch, dafür andere Proteinquellen nutzen, andere Aminosäurenquellen, um dementsprechend da vorzubeugen.
Ist auch ein tolles Thema, ne? Das war auch ein Podcast. Hast du da die Folge im Kopf?
Genau. Ja klar, das ist die Folge 48 und folgende. Da geht es um alles, was das Thema Fleisch beinhaltet. Braucht der Hund Fleisch oder Aminosäuren etc.?
Ja, dann gucken wir uns doch tatsächlich mal die Pankreasprobleme an. Grundlegend ist es wichtig, fettarm zu füttern, um den Magen-Darm-Trakt quasi zu entlasten, die Verdauung etwas ruhiger zu stellen, sage ich mal. Und die Pankreas, das ist auch wichtig, mag überhaupt keine Fasern. Das heißt, ein schönes fettarmes Fleisch beziehungsweise Fisch, ne, ist in dem Fall tatsächlich eine gute Geschichte. Was kann ich denn langfristig dann als Ballaststoff nutzen, Joe?
Als Ballaststoff? Auf jeden Fall etwas, was gedünstet ist. Ja, ich kann Gemüse nutzen, ich kann einen Reis nehmen, ich kann eine Kartoffel nehmen, ich kann eine Süßkartoffel nehmen. Wichtig ist nur, es muss aufgespalten sein, es muss also gedünstet oder auch etwas länger matschiger gekocht sein. So dass dementsprechend die Bauchspeicheldrüse das gut verarbeiten kann. Da solltest du auf jeden Fall drauf achten.
Ja, und viele Gastrointestinal-Futter oder Futtermittel, die auf dem Markt angeboten werden, haben dann leider viel zu viel Faser. Ne? Da muss man wirklich ganz genau schauen. Was funktioniert denn bei Diabetes am besten? Wie füttern wir da?
Kohlenhydratarm, definitiv. Ja. Kohlenhydrate ist ja etwas, was Glukose produziert. Und wenn ich ein Futter habe, Trockenfutter oder Nassfutter, Hund oder Katze, muss ich halt gucken, was ist das, was am meisten drin ist. Und wenn ich mir so einen Futtersack angucke, sehe ich oftmals, dass das natürlich sehr stark getreidehaltig ist oder sagen wir mal Kohlenhydratlastig ist. Ja, das heißt, in der Abfolge taucht dann vielleicht mein getrocknetes Fleisch nur an Position 5 auf. Und alles andere ist vorher eventuell Mais, Reis, Kartoffeln und dergleichen. Ja, und in der Abfolge dann erst an Position 3 oder 4 kommt dann eventuell mal ein Fleischmehl, ja, oder irgendwas Hydrolysiertes, wird auch oft angeboten, hydrolysiertes Futter. Da würde ich darauf achten. Und auf jeden Fall, was gemacht werden muss, es müssen proteinreiche Mahlzeiten sein. Und bei proteinreich, jetzt kommt eine Kombination aus, oh Mann, mein Hund hat ein Bauchspeicheldrüsenproblem und der hat auch noch einen Juckreiz. Ah, und noch eine Diabetes. Ja, dann muss ich wirklich darauf gucken, wenn ich dann Proteine füttere, dann darf ich vielleicht keine Fleischproteine nehmen. Ja. Weil es könnte sein, dass er auf ein Fleischprotein reagiert, was man natürlich in der Ausschlussdiät sehr gut dementsprechend herausfinden kann. Und dann alternativ ganz einfach schon mal von vornherein sagen, okay, dann gehe ich meinetwegen auf Ei, auf Käse, auf Quäse und solche Produkte oder aber auf ein Insekt. Geht auch.
Geht auch wunderbar. Und beim Sodbrennen? Im Prinzip reiht sich das hier so aneinander. Es ist immer leicht verdaulich mit wenig Fett.
Genau. Ja. Kommt immer aufs Gleiche raus. Aber das leicht verdauliche ist ganz, ganz wichtig. Wenig Fett ist immer so wenig in Anführungsstrichen. Ganz fettarm geht auch nicht. Die Fette brauchen wir. Das sind wichtige Transportträger für Vitamine im Dickdarm.
Vitamin A und D,
ja, ich habe fettlösliche. Genau, und ich habe fettlösliche und ich habe wasserlösliche Vitamine. Und also von daher brauchen wir Fett. Fett ist ein wichtiger Trägerstoff. Und wir müssen darauf achten, normal ist ja zwischen 10% und 15% sollte Fett im Fleisch auch drin sein. Ja, dass auch die Masern in einem Fleisch sind gut. Oder ich habe ein Produkt im Bereich Ei. Ja, das, wenn ich das Ei nehme, dann habe ich Eiweiß, klar. Und das Eigelb hat ja einen hohen Fettanteil. Ist zwar auch ganz viel Vitamin B drin. Ja, und da muss ich halt gucken, okay, wie viel gebe ich denn davon? Auch da ist ein zu viel an Gelbem vom Ei natürlich fetthaltig und kann zu viel sein. Also das muss ich schon sehr ausgewogen dementsprechend mit dem Ernährungsberater durchsprechen, um dann dort die richtige Menge zu haben.
Ja, und sonst auch so, einfach dann, mal ausprobieren. Ne? Also das sieht man ja immer am besten am Tier selbst. Ne? Bis wohin kann ich gehen? Und da Fett so wichtig ist, ist es wichtig, das zu probieren.
Ja, und basische Lebensmittel, ne? Alles, was basisch ist, dementsprechend, das reduziert natürlich die Magensäure. Und Das Ding ist ganz einfach, das haben wir vorhin noch nicht gesagt, ist, wenn die Magensäure die ganze Zeit die Magenschleimhaut so reizt, ja, und die Säure dort wirklich anfängt, das wegzuätzen, sag ich mal, und die Permeabilität, das heißt die Dicke der Magenschleimhaut,
reduziert,
das wird immer dünner und irgendwann löcherig, ja, dann haben wir einen löcherigen Darm und oder eine löcherige Magenschleimhaut. Und dann haben wir ein Leaky Gut-Syndrom und da haben wir dann das Problem, dass die Bakterien ungehindert da in die Blutbahn kommen können, wo dann kein Schutzschirm mehr ist, durch das Mikrobiom. Und dann kann sich da Hefepilz bilden und kann da ganz üble zusätzliche Krankheiten machen, die dann wiederum Juckreizauslöser sind.
Ja.
Also voll egal wie, wir kommen zu einem nur hin. Diese Sachen, die aufeinander abfolgen, ist ja nicht ohne, dass die Leute da die meisten Fragen gestellt haben. Ne? Das ist halt wirklich so, es baut irgendwie alles aufeinander auf, bedarf aber letztendlich einer richtigen Ernährungsberatung und diätetischen Beratung, um dort das Richtige zusammenzustellen, dass es meinem Tier wieder gut geht.
Absolut. Und mein Credo ist, macht's wirklich selbst mit einem Ernährungsberater oder einem Tierarzt, der das auch kann. Na, denn gerade die verarbeiteten Lebensmittel, ich komme jetzt nochmal auf das Sodbrennen zurück, führen häufig auch zu Sodbrennen, wenn die Tiere zu viel davon essen. Na, und es ist leichter, tatsächlich für die Tiere mit Sodbrennen basische Lebensmittel zu verstoffwechseln. Und da gehört halt eben auch einfach das Selbstgemachte zu.
Es ist auch so, wenn ich auf so ein Futtermittel drauf gucke, so ein Futtermittelsack, oder ich gucke mir das an, Stiftung Warentest, ne, dann kommen natürlich auch von dem und dem Discounter, wird dann gesagt, das ist ein tolles Futter, das ist ein tolles Futter, Preis-Leistungs-Verhältnis super, alles gut. Jetzt muss ich auch mal überlegen, der Futtermittelhersteller, der will Geld verdienen. So, der muss am Weltmarkt, muss er sich natürlich die Produkte zusammensuchen und sagen, okay, das will ich da alles reinpacken, was steht mir denn zur Verfügung? Und da wird er sich natürlich an dem orientieren, was ich in mein Futter reintun kann, was die FEDIAF erlaubt, das heißt, wie viel darf drin sein von den Grenzwerten her, und stelle damit mein Futter zusammen. Gebe aber oftmals auch hinter synthetische Produkte mit rein, damit ich eine Schmackhaftigkeit habe, damit ich Vitamine da drauf habe, damit ich bestimmte Fette da drauf habe, ja, weil zum Beispiel das Trockenfutter in dem Extrusionsverfahren gehen halt durch den hohen Druck und diesen Prozess gehen halt Nährstoffe verloren und das wird dann hinterher ausgeglichen. Und diese industriellen Produkte, die da drin sind, das ist das, was den meisten Tieren die Problematik überhaupt beschert.
Ja.
So, und da muss drauf geachtet werden. Und jetzt kommt's, dann kann ich ja meine Futtermittelration selbst zusammenstellen. Ja, das stimmt. Es gibt eine sehr interessante Studie, die verlinke ich auch gerne in den Shownotes, die das untersucht, und zwar die Futtermittelherstellung, die man privat macht, zu Hause. 60% der untersuchten Zusammenstellung, der Rationen, die die Privatleute selber zusammengestellt haben, war fehlerhaft und deckten nicht den kompletten Nährstoffbedarf ab. Und dadurch wurden die Tiere trotzdem krank.
Klar, das ist klar. Deshalb unsere Empfehlung, sucht euch einen guten Ernährungsberater beziehungsweise einen Tierarzt, der das kann, und lasst euch unterstützen. Das ist ja nicht so schlimm, das zu tun.
Oder fragt uns an, ja, könnt ihr dementsprechend eine E-Mail schreiben an beratung@petman.de. Dann wird das hier auf jeden Fall, kommt automatisch bei uns an, und dann geben wir euch da mit Sicherheit auch die entsprechenden Hilfen. Das ist nicht alles immer kostenlos, da kommen natürlich dann hinterher auch Kosten, können da entstehen, sprechen wir mit euch drüber, aber auf jeden Fall wird euch geholfen.
Ja, und das war unser erster Rückblick auf die häufigsten Fragen, die euch 2024, also letztes Jahr, bewegt haben. Wir hoffen, ihr konntet was für euch mitnehmen. Wenn ihr weitere Fragen oder Themenwünsche habt, wie immer, unser Credo, schreibt uns an, lasst es uns wissen. Denn in den nächsten Folgen schon sprechen wir über häufige Fütterungsfehler, wie wir sie vermeiden können. Und bis dahin bleibt gesund, habt Spaß mit euren Tieren und eine gute Zeit.
Genau, und danke fürs Buchen und vor allen Dingen auch für Bewertungen abgeben. Herzlichen Dank für die Bewertungen. Ich habe mal 2024 zurückgeguckt und habe festgestellt, dass wir eine Bewertung, eine 4,7
haben. Wow.
Und wir würden gerne 5 Sternchen erreichen. Also von daher noch ein bisschen Gas geben.
Und die Glocke läuten. Tschüss.
Genau. Ciao. Napfgespräche. Der Podcast.
Napfgespräche,